30x Friends,
der Social Media Podcast von Steffi und Karim.
Siehe LinkedIn und Xing, weiß man ganz genau, ich muss da alles erklären, wie markiert man jemanden, was passiert dann und wer sieht das dann und so weiter. Da muss man den Leuten halt die Angst auch ein bisschen abnehmen. Und deswegen, nein, man kann es keinem irgendwie aufzwingen und aufdrücken, sondern man muss die Person wirklich Vertrauen gewinnen, an die Hand nehmen. Und sobald diese Person auch Erfolge hat durch den ersten Post, glaub mir, dann werden die auch von alleine anfangen zu rennen und werden auch nicht aufhören und dann auch den Mehrwert erkannt haben und am Ball bleiben. Wenn du ein Unternehmen wechselst oder irgendwo anfängst, das Team oder die Führungskraft macht so viel aus. Im Endeffekt, wenn du ein tolles Team hast, dann spricht sich das ja auch im Freundeskreis rum, dass man weiß, okay, du bist dann happy, du bist da zufrieden. Dementsprechend, das wichtigste Aushängeschild sind wirklich die eigenen Mitarbeiter. Und daher finde ich auch so wichtig, dass die Führungskräfte ihren Teams oder ihren Mitarbeitern erstmal Freiraum ermöglichen, also überhaupt diesen Gestaltungsfreiraum, Gestaltungsfreiraum erhalten, aber halt auch Vertrauen, weil das ist für mich das A und O, weil dadurch gibt es den Menschen ja auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, Sachen zu erkennen, auszuprobieren und das prägt sich ja auch so weiter und auch nach außen vor allem. Und es heißt ja auch, wenn jemand das Unternehmen verlässt, dann ist es größtenteils auch wegen der Führungskraft. Entscheiden zwischen Mitarbeiter, Employer Branding, aber auch Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, die auch Vorbilder sind, finde ich. Ne? Also was ihr mit Tim Höttges macht, ist, ich finde das so gut, also da folge ich dem halt auch privat, weil ich finde, gerade die ganz oben, die machen das ja auch nochmal menschlicher. Ne? Und wenn du in einem Unternehmen nicht die Vorbilder hast, die den ersten Schritt nach vorne machen und zeigen, wie es läuft, dann wird auch keiner mitlaufen. Und deswegen sind auch vor allem die Geschäftsführer und die Leadership-Teams, finde ich, müssen da auch den ersten Schritt wagen und zeigen, wie es sein sollte. Nicht nur für ihre Teams, sondern auch für die externe Kommunikation in dem Falle, weil die ja auch sehr starke Botschaften nach außen kommunizieren können und als Vorbilder halt auch agieren.
Hallo und herzlich willkommen an alle Zuhörenden da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 30x Friends. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich schätze mal, die nächsten 40 bis 50 Minuten mit uns verbringt und natürlich mit unserem heutigen Gast, denn heute haben wir unser 30x Friends Mitglied Dijan Kindermann zu Gast. Hi Jan.
Hallo ihr zwei. Hallo. Und natürlich hallo an alle da draußen.
Jan ist Digital and Communication Manager bei L'Oréal und dort zuständig für Lancôme. Und außerdem hat Jan Wirtschaftspsychologie studiert, was ich super spannend finde. Und sie wurde vor 4 Jahren vom PR-Report als 30 unter 30 Talent ausgezeichnet. Da habt ihr beide was gemeinsam, Karim und Jan.
Ja, nur bin ich Ü30 jetzt.
Ja.
Ich habe noch ein Jahr.
Und so viel vorweggenommen, engagiert sich Jan auch sehr stark für Female Empowerment. Und da haben wir beide was gemeinsam, Jan. Und das ist auch für mich der perfekte Moment, meinen Co-Host zu begrüßen. Hi Karim, wie geht's?
Hi, jetzt habe ich ja schon zweimal irgendwie gesprochen. Gefühlt bin ich schon am Start. Hallo, freue mich auf diese Folge mit euch. So. Dann, Jan, jetzt geht's so richtig los. This or that, darauf hast du, glaube ich, gewartet.
Absolut.
Du weißt, wie es funktioniert. Ich glaube, die Zuhörerinnen da draußen wissen auch mittlerweile, wie es funktioniert. Wir stellen entweder oder Fragen, eine kurze Antwort. Let's go.
Die erste Frage ist einfach. LinkedIn oder Instagram?
Instagram.
Corporate Influencer oder externe InfluencerInnen?
Externe Influencerinnen.
Homeoffice oder vor Ort im Büro?
Homeoffice, ehrlich gesagt.
Köln oder Düsseldorf?
Düsseldorf, au, meine Heimat.
Böp, haben wir diesen Buzzer, Karin?
Warte.
Ja. Das tut schon weh, aber ist okay.
Ich geht aber wieder raus.
Online-Marketing-Rockstars oder Republika?
Republika, tatsächlich.
Mhm. Ah, krass. Französische Küche oder italienische Küche?
Französisch.
Fahrrad oder Auto?
Boah, ist auch fies. je nachdem, wohin. Beides, würde ich sagen. Beides. Also ich fahre mit dem Fahrrad ins Büro, aber Autos sind natürlich auch sehr angenehm. Mhm.
Und zu guter Letzt, lineares Fernsehen oder YouTube?
Lineares Fernsehen, ehrlich gesagt.
Aha, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Ich gucke nun wieder auch noch lineares Fernsehen, aber diese Sachen gucke ich dann mir dann meistens
auf YouTube.
In Mediatheken oder sowas an. Und das, wo ich aber immer einschalte, oder so gut wie immer, ist Markus Lanz. Das gucke ich mir immer dann an.
Ach was, aber das Witzige ist ja, also ich muss sagen, ich gucke auch viele zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender, sowas wie WDR oder NDR oder sowas, gucke ich mittlerweile viel auf YouTube. Also das ist ja für mich klassisches Fernsehen, genau. Aber halt, ja, ist ja keine Mediathek, aber eine Form von Mediathek, ja gut, auf YouTube
auch. Zu der
auch.
Zeit, die du dir selber dann
aussuchst. Ja, genau, und auch nur die abgespeckten Versionen. Ja, ja, aber sehr spannend. Mhm. Sehr spannend.
Ja, aber praktisch ist ja ARD, ZDF und Co., also wenn man das jetzt so sagen darf, die haben ja auch alle eigene Apps. TV-Sets. Und dafür ist das super praktisch, muss ich sagen. Auch. Deswegen ist es eher so ein Gemütlichkeitsding, dass man nicht die Maus bis zur YouTube bewegt, sondern eher direkt in die App reingeht.
Ja, das stimmt. Smart TVs. Ja. Geht gar nicht ohne. Ja,
ja, echt so.
Jeanne, schön, dich im Podcast zu Gast zu haben. Wir sind ja auch schon schön am Plaudern. Gefällt mir schon gut. Und du bist ja auch schon 30 X-Friends-Mitglied seit der ersten Stunde. Und wir beide kennen uns tatsächlich auch schon einige Jahre. Und ich freue mich sehr, dass sich seitdem unsere Wege ja immer wieder kreuzen und zueinander führen. Aber es gibt da draußen vielleicht auch noch die einen oder anderen, die dich noch nicht so gut kennen. Deswegen die Bitte, gib unseren Zuhörenden da draußen doch mal einen kurzen Einblick zu dir als Person. Wer ist eigentlich Jeanne Kindermann und wie bist du zu L'Oréal gekommen?
Sehr gerne. Zuallererst vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Das ist ja natürlich eine sehr große Ehre für mich. Genau, wie du schon sagtest, Jeanne Kindermann und ich bin bei L'Oréal jetzt schon über 2,5 Jahre und habe ja eigentlich meine ganze Lebenslaufbahn im Digitalbereich eigentlich durch mein Hobby so ein bisschen entdeckt, weil ich habe quasi mein Hobby zum Job gemacht. Wie du gerade schon erwähnt hast, habe ich eigentlich Wirtschaftspsychologie studiert und bin dann nach meinem Studium in ein Praktikum sozusagen gerutscht bei einer Personalberatung, wo ich dann angefangen habe, für die Geschäftsführer das ganze Thema Social Media aufzubauen und habe dann so im Zuge dessen durch dieses ganze Social Media auch mein eigenes, ich sag mal, Personal Branding aufgebaut und eigene Profile aufgesetzt, um halt auch mal Beispiele vorzuzeigen. Und so kam es dann, dass dann die Unternehmenskommunikation mich gefragt hat, ob ich nicht dort die Social Media Kanäle aufbauen möchte. Also es hatte quasi eine grüne Wiese. Und ja, so kam das, dass ich meine ersten Schritte in diesen Digitalthemen gemacht hatte und habe dann dort nicht nur die Kanäle betreut, sondern halt auch vor allem die Führungskräfte gecoacht, weil es hieß ja auch immer, man braucht, also Mitarbeiter sind digitale Aufhängerschilder. Mhm. Und dementsprechend habe ich da die Führungskräfte an die Hand genommen, sie motiviert, denen gezeigt, wie man mit LinkedIn, vor allem auch Xing damals noch und anderen Kanälen umgeht. Und dann hatte ich in der Zeit auch so ein bisschen außerhalb in der Social-Media-Welt mein eigenes Netzwerk aufgebaut und dann hieß es irgendwann so, what's next, wo geht die Reise weiterhin? Und dann kannte ich zufällig jemanden von L'Oréal, der oder die mich dann auch sehr schnell zu L'Oréal rübergeholt hatte, was natürlich schön war, weil ich bin vorher 4,5 Jahre nach Köln gependelt, um das mal kurz zu erwähnen. Und dann der Luxus von Köln nach Düsseldorf zurückzugehen, war natürlich super. Und ja, und so kam ich dann zu L'Oréal, lustigerweise auch in der Social-Media-Welt. Hab dort aber erstmal für die Marke Vichy gearbeitet. Das ist eine von den Apothekenmarken. Und hab dort dann in-house die Kanäle betreut. Ja, und dort fing dann so ein bisschen meine L'Oréal-Welt oder L'Oréal-Reise an. Hab dann anschließend eine andere Marke betreut, die hieß Für meine Haut. Das ist aber eher eine Content-Plattform. Und da war das Lustige, dass es halt eher weniger mit Social Media zu tun hatte, sondern all die ganzen anderen digitalen Themen, die es da noch draußen gibt. Also ich habe mir alles rund um SEO, SEA, CM etc. mir selbst beigebracht. Und so kam ich dann halt jetzt zu meinem aktuellen Schwerpunkt bei Lancôme, wo ich jetzt momentan für SEO und für CM und Loyalty zuständig bin und habe sozusagen das große Zepter in der Hand für die nationale Kommunikation oder CM und SEO-Kommunikation von Lancôme an der Hand sozusagen. Aber ja, so bin ich zu dem Job bei L'Oréal gekommen, lustigerweise.
Was für eine Reise. Richtig, cool. Richtig cool. Und ich kenne dich ja schon seit der Zeit, wo du bei der Beratung gearbeitet hast. Und da muss ich echt sagen, hat L'Oréal einen echten Glücksgriff mit dir gemacht und super Fang gemacht, weil ich habe dich damals auch schon so als super engagierte Person kennengelernt, die da echt immer für neue Dinge gebrannt hat und die echt Schwung mit reingebracht hat. Und ich glaube, da kann L'Oréal echt stolz sein, dich zu haben.
Auf jeden Fall.
Gibt es denn bei dir tatsächlich so einen typischen Arbeitsalltag? Also wie kann man sich das vorstellen? Du stehst morgens auf, schnappst dir dein Fahrrad und dann geht's zu L'Oréal ins Büro und dann sitzt du da 8 Stunden vorm Rechner. Und was passiert dann da genau?
Das ist eine sehr gute Frage. Also genau, also wenn ich morgens früh aufwache, natürlich Daily Routine, sage ich mal, fahre mit dem Fahrrad ins Büro und wir haben ja hier bei uns auch ein Open Space, einen kompletten Büro, was natürlich ganz cool ist, deswegen Aufgabe Nummer 1 ist, einen Platz zu suchen. Und dann fängt der Tag eigentlich sehr schnell mit Terminen an. Also ich muss sagen, wir sind haben gerade noch so ein bisschen die Corona-Nachwirkung, dass wir sehr viele Termine im Kalender haben, sei es Calls, Austausch etc. Und ich muss sagen, ich hänge tagsüber wirklich in sehr, sehr vielen Terminen, weil wir halt nicht nur markenbezogene Termine haben, sondern auch markenübergreifende Termine haben. Weil das ist echt, wird bei uns sehr groß geschrieben, Wissen zu teilen. Und dementsprechend haben wir auch viele Marken- und divisionsübergreifende Termine, wo wir halt auch so Cases vorstellen oder Trendthemen besprechen oder über einfach nur austauschen. Und dementsprechend, so mein typischer Alltag, muss ich sagen, ist sehr lebendig, viele Termine, viele Calls, aber zwischendurch natürlich muss auch mal Zeit für einen Kaffee mit Kollegen sein. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Sehr spannend. Bei Kaffee hast du ja Steffi auch direkt auf deiner Seite immer. Kaffee, immer gut für den Kaffee. Coffee and Steph. Genau. Das ist auch so gut einprägsam, ne? Coffee and Steph.
Total. Sehr cool. Gut. Nee, es wird bei uns ganz groß geschrieben, weil wir haben eine wirklich große Netzwerkkultur bei uns intern, weil wir halt auch natürlich, überlegt mal, über 40 Marken sind bei L'Oreal und deswegen haben wir da auch eine sehr große Bandbreite an Personen und Bereichen, die man kennenlernen kann und wird bei uns groß geschrieben und ist auch ein Must, dass man mit anderen Leuten sich vernetzt und ein Lunch- und Coffee-Date einstellt. Finde ich super schön, kommt mir auch sehr entgegen.
Nice. Du hast ja eben auch schon über quasi dein Personal Branding so ein bisschen gesprochen mit Social Media. Vielleicht nochmal unterschieden, was für eine Bedeutung hat Social Media für dich jetzt beruflich? Also beruflich meine ich jetzt nicht die L'Oreal-Kanäle, sondern tatsächlich die Jan-Kanäle. Mhm. Und was hat das, also mit Business-Kontext, und was hat das für dich privat für eine Bedeutung?
Das ist eine super Frage. Also, wie gerade schon erwähnt, ich habe ja mit Social Media angefangen und so ein bisschen mein Hobby zum Job gemacht und habe schnell erkannt, was auch die Vorteile natürlich sind. Ne? Also allein, ich liebe LinkedIn, um über seinen eigenen Tellerrand zum Beispiel zu blicken, um sich mit Leuten zu vernetzen, auszutauschen. Aber halt vor allem, ich muss sagen, diese Filterblase ist sinnvoll und praktisch, weil ich selbst bin ein sehr neugieriger Mensch, die immer wissensbegierig ist und gucken möchte, okay, was kann man von links und rechts irgendwie mitnehmen. Und dafür ist halt LinkedIn für mich persönlich ein super wertvoller Kanal. Und lustigerweise, Instagram ist bei mir ein bisschen so die Welt, die kreative Welt, die bunte Welt, wo man, je nachdem natürlich, welchen Kanälen man folgt, aber für mich so ein bisschen der Kanal, um mal Inspiration noch einzuholen in dem Falle, aber eher visuell als jetzt inhaltlich.
Da kann ich nur empfehlen, der Jeanne auch mal auf Instagram zu folgen. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Da gibt es coole Essensfotos öfter mal zu sehen oder so tolle Fotos, wenn du über den Markt schlenderst. Da habe ich schon die ein oder andere coolen Bilder von so Blumen gesehen. Also echt cool, ja.
Ihr werdet es nicht glauben. Auch mein ganzer, nicht nur Freundeskreis, sondern auch Freunde von Freunden, die schreiben mich immer an, wenn sie Restaurant- und Ausgehtipps in Düsseldorf brauchen. Ja. Ich habe wirklich überlegt, kann man nicht irgendwas daraus machen?
Also, ja.
Klar. Weil es ist, also da fragen sie auch, okay, Jan, ist das ein Lokal für ein Date XY und in der Region oder so? Und dann habe ich auch mal sehr viele Tipps irgendwie. Aber schon echt lustig, wohin sich das so entwickelt hat.
Ich will nicht vorgreifen, zu der einen Frage kommen wir nachher noch, wenn es um ein anderes Social Network geht, aber da habe ich jetzt direkt schon eine Idee, wie wir dich da positionieren können.
Wollen wir die hier teilen oder besprechen wir die bilateral?
Können wir, glaube ich, teilen.
Okay, sehr gut. Aber gut, sehr gut, ich höre ja schon auch sehr viel Freude beim Thema Instagram raus, muss ich sagen, aber bei LinkedIn auch. Was ist denn jetzt von allen Plattformen dein persönliches Lieblingsnetwork?
Sagen wir so, ich benutze viele Kanäle parallel, also sowohl LinkedIn, Instagram, aber auch Twitter. Ich finde, LinkedIn ist so ein bisschen mein Wissenstransfer, wie gesagt, über den eigenen Tellerrand schauen, Instagram meine bunte Welt, aber Twitter ist für mich auch nochmal so ein großer Mehrwert, weil wenn es wirklich die hottest News gerade draußen gibt, ist Twitter für mich immer der Kanal, wo ich zuallererst reinschaue und gucke, was passiert da draußen gerade. Also wie zum Beispiel Elon Musk verkauft mal eben Twitter. Also das war klar, dass ich direkt bei Twitter reinschaue, was sagt meine Bubble. Aber vor allem, wenn es um so schnelle Themen gibt. Und dafür muss ich sagen, schätze ich Twitter sehr. Da ist halt auch ein Vorteil, dass es da die Zeichenbegrenzung auch gibt in dem Falle, weil dann kommt man auch schnell auf den Punkt. weil die LinkedIn-Beiträge werden heutzutage auch mal länger, muss ich sagen. Finde ich Twitter wirklich sehr, sehr sinnvoll, um sich halt vor allem mit Themen schnell irgendwie zu informieren, Arbeit auszutauschen. Und ich muss sagen, Twitter, LinkedIn und Co. habe ich auch viel zu verdanken, weil im Endeffekt, das waren so meine ersten Karriereschritte. Ohne diesen ganzen, ohne diese Kanäle wäre ich ja niemals in diese Digitalszene gerutscht. Und vor allem hätte ich Steffi auch nicht kennengelernt, zum Beispiel.
Stimmt.
Müssen wir auch betonen, das ist ja unsere Love Story. Aber dazu kommt ja bestimmt ja nochmal später mehr.
Global Digital Woman, glaube ich, meinst du vor allem auch, oder? War zu der Zeit.
Genau. Ja, ganz genau. Ja, ich kann es ja kurz erzählen, jetzt spannen wir hier schon alle auf die Folter. Nee, es war so, weil als ich bei Keenbaum war, das war die Beratung, wo ich früher war, hatte ich halt in der Phase, als ich Trainee war, hatte ich plötzlich bei Twitter beobachtet, wie super viele Hashtag RP, ich glaube 18 war das, getwittert hatten. Also ganz viele große Kommunikatoren und damals noch halt die Corporate Influencer. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Worüber schreiben die denn alle? Hat mich dann schlau gemacht und da war es halt die Republika. Und dadurch, dass es halt damals Trainee war, dachte ich mir, weißt du was, schaut klasse aus. Ich fahre dann halt alleine hin, egal was komme, ich kaufe mir einfach mal so ein Trainee-Ticket. Und dann bin ich alleine hingereist und habe dann plötzlich bei Twitter beobachtet, dass immer mehr Leute, mit denen ich schon so Kontakt hatte, auch dort waren. Und so kam das dann, dass ich auch gesehen hatte, dass Coffee und Steph auch in Berlin war damals und dann gesagt hatten, hey Steffi, wollen wir uns nicht auf einen Kaffee treffen irgendwo hier. Und so war das quasi ein Blind Date auf einer großen Konferenz und haben uns dann auf einen Kaffee getroffen. Aber lustigerweise war Steffi da zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Steffi, du hast das Ticket damals gewonnen, ne?
Ja, und dann, ich glaube auch.
Und dann hieß es, komm, wir treffen uns beim Microsoft-Stand. Vielleicht da liebe Grüße an Lena Rogel, weil da haben wir sie auch alle kennengelernt. Lena hatte dazu aufgerufen, es gibt ein Treffen, aber ich habe mich halt gar nicht darüber schlau gemacht, was für ein Treffen das war. Und da war das halt auch so ein Women's Meetup quasi. Und ich kam da an, es gab Säckchen und Cupcakes und es wurde eine Handtasche verlost. Und ich dachte so, wo bin ich denn hier gelandet? Aber es war total cool, weil einfach alle großen Kommunikatoren auf einen Schlag da waren. Unter anderem auch Annalena. Mhm. Und und so haben Steffi und ich uns dann kennengelernt von digital auf analog. Und ich muss sagen, das war echt so mein Wake-up-Call oder so Eye-Opener-Moment, auf einen Schlag alle großen Kommunikatoren kennengelernt zu haben. Und auch vor allem auch so hautnah. Das war ja nicht irgendwie mit Distanzen so, sondern du hast jeden kennengelernt und hat sich auch auf Augenhöhe ausgetauscht. Und das war für mich, das war so mein großer Moment irgendwie, dass ich da wirklich, ich sag mal, gut geleckt hatte mit, okay, Twitter ist Hammer für sowas, Leute kennenlernen, Netzwerken und seitdem liebe ich auch die Republika, muss ich sagen, weil das macht total viel Spaß, so viele neue Leute auf einen Schlag kennenzulernen.
Ja, aber es ist doch auch super, dass man nicht nur bei Social Media seine eigenen Plattformen hat, die man cooler findet, sondern auch bei Networking-Events, dass man sagt, hey, dieses Event bringt mir mehr, das ist eher so mein Ding und da nehme ich auch für mich immer viel mit, so ob das jetzt Networking ist, Know-how oder was auch immer, Business-Beziehung. Ich glaube, das ist immer schön, wenn man das für sich identifizieren kann und reflektieren kann. Ich glaube, das kann gar nicht jeder. Ich sehe immer noch so viele Leute, die einfach sagen, weil alle da hingehen, muss ich da hingehen, aber ich gucke immer bei mir zum Beispiel drauf, welche Events oder Veranstaltungen bringen mir wirklich was, wo habe ich Mehrwert, weil es nicht nur meine Zeit ist, sondern ich möchte auch bestimmte Leute da sehen, ich möchte, dass das Programm passt, ich möchte nicht zu weit anreisen und wenn doch, muss ich das erst recht lohnen. Also ich finde das schon sehr spannend und ich freue mich, dass wir über diesen Weg auch so gesehen bei 36 Friends nochmal eine Verbindung hatten und jetzt heute in diesem Podcast sind. Also sehr cool. So kann das laufen, ne?
Total. Und vor allem, ich würde auch jeden dazu ermutigen, alleine auf solche Veranstaltungen zu gehen. Also auch egal wie groß, ob klein oder groß. Aber da muss man echt seine eigene Komfortzone verlassen und rausgehen. Das ist total hilfreich, weil sonst bleibt man immer in seinem kleinen Gruppchen natürlich oder man bleibt nur zu zweit oder so. Und deswegen würde ich es echt jedem nahelegen, auch wenn sich nicht vielleicht jeder traut. Aber das Lustige ist, wenn man bei so einer Veranstaltung ist, trifft man sehr oft auch andere Leute, die auch alleine hingegangen sind und die auch nach anderen oder nach einem Austausch suchen. Und deswegen, man ist dann nie alleine in der Situation, würde ich damit sagen.
Absolut. Und ich fand es jetzt auch nochmal schön, die Story, unsere Story zu hören. Ich erinnere mich da auch mal total gerne zurück.
Ja.
Und das war auch meine erste Republika und ich war da, glaube ich, auch alleine. Zumindest bin ich da sehr viel alleine rumgerannt. Und ich kannte euch ja auch nur von Twitter. Und sofort, als wir uns gesehen haben, ist der Funke übergesprungen und das war echt richtig schön.
Das hört sich hier nach zwei Liebeserklärungen von euch beiden an.
Ja, sagen wir auch mal.
Das ist das, was du gerade so erzählst.
Lieber auf den ersten Blick.
Ah, ja. Okay. Ja, alles gut, soll ich gehen?
Bleib noch ein bisschen.
Na, das war echt schön.
Ja. Aber Jeanne, du hast gerade so deine liebsten Social Networks aufgezählt. Wachsamen Beobachter ist da vielleicht aufgefallen, dass da ein Social Network nicht genannt wurde. Und ich meine das aber letztens irgendwo gehört zu haben, dass du mit TikTok jetzt nicht so warm geworden bist. Stimmt das?
Das stimmt. Also wenn ich mich gerade so reflektiere, denken die Leute wahrscheinlich draußen, boah, ist die analog. Und guck nur ARD, ZDF und hat kein TikTok.
Wolltest du doch verraten, wie alt du bist? Waren das jetzt 47 oder 53?
Nein, das hat er gesagt, noch unter 30 vorhin.
Ja. Genau. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Ich muss echt sagen, ich musste damals TikTok auch für die Arbeit testen. Ich war da natürlich auch neugierig und habe mir das genau angeschaut und so. Aber ich bin nicht damit warm geworden, weil ich habe da in der ersten Situation keinen Mehrwert für mich gesehen. Also ich hatte eher die Sorge, dass ich da noch mehr Zeit investiere, was ich ja sowieso schon tue mit LinkedIn, Twitter und Instagram und vor allem Instagram. Aber war eher so eine Art, okay, ich habe eigentlich schon genug mit meinen Kanälen, muss ich noch ein weiterer sein. Und vor allem, ich war auch noch nie so ein Fan von diesen Videos. Also wenn ich auch so Videos von meinen Eltern über WhatsApp zugeschickt bekomme, nee. Also die öffne ich das gar nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen auch das Thema Video und so, bin ich nicht warm geworden. Deswegen, bin ich der allergrößte TikTok-Fan.
Aber das finde ich auch völlig in Ordnung. Man muss ja nicht jede Plattform mögen. Also ich finde, es ist auch wichtig zu gucken, mit welcher Perspektive guckt man darauf. Ne? Also das eine ist ja, ob du es dann für dich als weiteren persönlichen Kanal nutzt, ne? So Content-Creator-mäßig, muss man ja nicht. Mhm. Und das andere ist ja zum Beispiel, wenn ich es jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Business einordnen muss und es um Business-Ziele geht und Zielgruppen. Also keine Ahnung, TikTok ist ja sehr stark Gen Z-lastig zum Beispiel. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass diese Generation, ich mag es nicht über andere Generationen und andere Leute so zu reden, aber man sagt es halt so, dass die halt auch anders konsumieren und andere Sachen feiern. Und es sind ja nicht nur die Wörter wie cringe oder jetzt bin ich gerade lost.
Lost.
Nee, ja, das war nicht geplant. Ich bin auch schon wie so ein Gen Z-Mensch. Akkurat und sowas, ne? So Wörter, ja, die sie dann auch in diesem anderen Kontext benutzen und solche Geschichten. Ich meine, und an eigene Trends geboren werden. Das ist ja auch so, weil diese Leute es hauptsächlich konsumieren und auch da die Creator meistens sehr jung sind. Und deswegen finde ich das halt auch okay, wenn das jetzt bei Leuten wie uns, Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 und so weiter, dass die das halt nicht mehr so eins zu eins fühlen für sich. Das finde ich aber auch okay. Also warum?
Ich habe gerade bei LinkedIn noch sogar eine Studie gesehen, über LinkedIn, dass vor allem die Gen Z-Generation bei so ernsten Themen, die wir momentan draußen quasi ja konstant haben, seit Corona, Ukraine und Co., dass die sich dann aber wiederum über so Kanäle wie Tagesthemen oder doch wieder die Nachrichten um 20 Uhr informieren. Mhm. Und das finde ich gerade sehr interessant zu sehen, dass die sich dann nicht nur auf einen Kanal ausruhen, sondern dann doch wieder den großen Namen sozusagen trauen und solche Sachen trotzdem und dann auch nutzen, weil ich glaube, dass jetzt allgemein auch so Social Media Nachwirkungen, dass wir natürlich dadurch, dass wir Nachrichten teilweise nur bei Twitter, LinkedIn, Facebook und Co. Konsumieren, dass wir auch die ganzen anderen Sachen ja vergessen und irgendwann doch in diese Bubble geraten und in einen Algorithmus gefallen oder überhaupt fallen und nicht mehr darüber hinaus gucken und uns andere Meinungen einholen. Das ist natürlich so der
Und Validierung von Nachrichten, ja, ne? Nachrichtengehalt, total, so total, Fake News und sowas. Ist auch so.
Aber da geht es mir echt eins zu eins wie dir, Jeanne. Kann ich nur unterstreichen, dass jeder natürlich sein persönliches Favorite Social Network hat. Und beruflich bin ich natürlich auf TikTok unterwegs, privat aber jetzt nicht, weil, wie du auch so sagst, so diese lustigen Videos und so weiter, das fühle ich irgendwie nicht. Und ich brauche für mich, wenn ich Social Media konsumiere, gerade auf solchen Netzwerken, die ich viel mobil besuche, irgendwo einen Mehrwert so oder die schnelle Info oder so, ne? Das ist ja bei Twitter gegeben, bei LinkedIn auch irgendwo und das schöne Feeling habe ich dann Instagram und wenn es dann ein bisschen mehr sein soll, bin ich dann vielleicht eher auf YouTube unterwegs und da hat sich bei mir so dieses Konsumieren bei TikTok noch nicht eingestellt.
Aber das Witzige daran eigentlich ist, wenn ich so dich mal so ein bisschen analysiere, Steffi, du konsumierst ja trotzdem TikTok auch, weil du ja wissen willst, wie das gemacht wird und nicht nur jetzt auch von der Ferne reden willst.
Ja, im beruflichen Kontext.
Genau, aber eigentlich bist du ja auch jemand, der meint oder die meint, dass man auf Social Media unterhalten werden sollte. Mhm. Und eigentlich ist das ja Fokus bei TikTok, meistens zumindest. Und deswegen konsumierst du ja, soweit ich weiß, auch gerne YouTube oder sowas zum Beispiel. Ne?
Genau.
Und das ist eigentlich krass, dass du dann ausgerechnet das nicht magst. Und die Frage ist ja wirklich, dann liegt das an dem Inhalt, den du ausgespielt bekommst, oder liegt das wirklich an dem Swipe, ich krieg neue Inhalte, statt meinem Abos zu folgen, die ich gut finde und sowas.
Vielleicht das, oder? Ja, ich weiß genau, woran das liegt. Mir ist das zu zufällig, was TikTok mir ausspielt. Ja. Also ich swipe und swipe und dann ist vielleicht der zweite, dritte das, was mich interessiert. Aber das muss ich dann auch erstmal gucken, interessiert mich das. Und das geht für mich, sag ich mal, bei Twitter oder bei LinkedIn, bei geschriebenen Sachen einfach schneller. Da erfasse ich dann einfach schneller, ist das jetzt für mich relevant oder nicht.
Ja, spannend. Also spannend, kann man lange drüber reden.
Ich habe aber noch eine Idee, wo wir das ja eben schon angekündigt hatten, Jan, deine Restaurant-Tipps und wo eignet sich das? Das wäre doch vielleicht ein Format für dich auf TikTok.
Also ich bin, also wenn ihr sowas Konkretes habt, bin ich sehr offen dafür.
Okay.
Ich werde doch versuchen.
Okay. Dann lassen wir das TikTok-Thema erstmal. Ich wollte das auch gar nicht größer machen, als es ist, weil wie gesagt, völlig okay, wenn man die Präferenz eher für ein anderes Netzwerk hat, ist ja alles gut. Was mir aber aufgefallen ist, wir alle drei arbeiten ja in Corporates, also nicht in Startups, für die Social Media mehr oder weniger in der DNA liegt. Wie empfindest du das denn, Jan? Hat sich in der letzten Zeit da was geändert bei Corporates? Sehen die den Stellenwert von Social Media mittlerweile als sehr relevant an? Oder kämpft man da deiner Meinung nach immer noch gegen Windmühlen, weil große Konzerne ja denken, nee, die Musik spielt immer noch bei vielleicht TV oder den klassischen Kanälen?
Mhm. Auch eine gute Frage. Ich finde, das muss man jetzt auch je nach Situation auch genau betrachten. Ne? Also wenn wir jetzt Corporate in Form von zum Beispiel Markenbotschaftern sprechen, dann ist das Thema und das ist für mich einfach selbstverständlich. Also die Unternehmen müssen ja ihre Mitarbeiter ja auch laufen lassen als Markenbotschafter, weil die sind ja nicht nur Online-Markenbotschafter, sondern ja auch im Freundeskreis oder in der Familie, also ich sag online und offline. Deswegen, das Thema ist mittlerweile für mich schon nicht mehr wegzudenken. Ne? Und allgemein Social Media ist auch überhaupt nicht mehr wegzudenken, weil es auch da wäre natürlich auch branchenabhängig. Also wie bei L'Oreal zum Beispiel, für uns ist Social Media das A und O natürlich, aber halt eher in Form von Paid Social, weil wir natürlich da auch Kampagnen ausspielen oder für etwas aufmerksam machen, weil wir natürlich auch die große Reichweite erreichen möchten. Aber wir wiederum fokussieren uns nicht nur auf eine Social-Media-Sache, sondern parallel auch, je nachdem, kann es auch Print sein, kann auch TV sein, kann auch Search sein, also alles rund um Google, als auch E-Mail-Marketing. Das ist ein bisschen auch immer davon abhängig, worum geht es, ne? Was ist die Botschaft, was möchte ich immer erreichen. Aber für mich gibt es jetzt nicht nur das Geheimrezept Social-Media, sondern es ist für mich immer so eine Art gesunde Balance aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kanälen, weil alles ist ein Test und Learn und alles läuft auch mal unterschiedlich und muss mal ausprobiert werden. Und deswegen plädiere ich auch mal dazu, so viel wie möglich zu testen, zu lernen und auch mal andere Tools zu benutzen, um halt vor allem auch die Zielgruppe einerseits besser kennenzulernen, aber auch neue Zielgruppen zu erreichen. Und Fehler gehören auch natürlich dazu, ne? Also ich bin ein großer Fan auch von Fehler machen, weil das ist A und O, um Sachen in der Zukunft zu vermeiden oder nicht zu wiederholen. Aber es ist natürlich auch eine Art Einstellungssache, weil ich da immer das Positive sehe in allem. Und also wegzudenken ist Social Media überhaupt nicht mehr. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie ist es jetzt bei einem mittelständischen Unternehmen irgendwo auf dem Land? Die haben bestimmt noch zu kämpfen gegen Windmühlen, weil das ist ja nochmal, kannst du nicht vergleichen, ein Konzern wie L'Oreal oder Telekom, da herrscht bestimmt noch ein anderer Wind. Deswegen so ganz verallgemeinern kann ich das jetzt nicht für alle Corporates. Aber so jetzt in meiner Bubble muss ich sagen, es ist nicht mehr wegzudenken und vollkommen akzeptiert.
Ja, spannend. Ich glaube, es ist am Ende des Tages auch eh immer, wie du auch sagst, man muss gucken, für wen eignet sich was an, wer hat welche Mittel. Und ich finde halt bei Social Media immer ganz wichtig, dass wir einfach drauf gucken, wofür Social Media ursprünglich gedacht ist.
Ja, und was das Ziel vor allem ist, ne? Also man muss genau hinterfragen, was das Ziel dahinter, wen möchte man erreichen? Also sei es irgendwie, weil dann sind über TikTok oder Leute wie Steffi und ich über Instagram und Essen und Restaurants oder deswegen, ich finde, man muss, wenn man sowas tut und macht, immer hinterfragen, was ist das Ziel, wofür, wen möchte man erreichen? Und dann trotzdem dabei so viel testen. wie möglich.
Wisst ihr, was mir spontan dazu einfällt, wenn ich jetzt an Paid Media denke? Wenn ein Unternehmen jetzt was bewirbt, so auf Social Media, ein Post oder eine Kampagne, was auch immer, dann geht es ja oftmals um Awareness und darum, dass Leute es wahrnehmen oder beziehungsweise sehen oder einen Touchpoint generiert haben. Was das Spannende für mich daran ist, weil ja viele Marketer auch sagen, ja, ich brauche jetzt nicht so viel Interaktion auf Social Media, weil das ist ja nicht mein Hauptziel. Ja, ist alles gekauft, ne? Aber am Ende des Tages, wenn es zum Beispiel um ein Produkt geht, was die Leute kaufen sollen, dann kaufen die Leute ja eher, wenn sie ein Produkt gut finden oder quasi das, was sie da gesehen haben, auch ihnen gefallen hat. Und das ist, glaube ich, einfach von Mindset her wichtig, dass die Leute, die das auch umsetzen oder beauftragen, dass die nicht vergessen, es darf trotzdem auch ansprechend sein, sodass die Leute, dass es denen auch gefällt, meinetwegen interagieren und dann kaufen sie es vielleicht auch eher von der Kaufbereitschaft her. Denn nur etwas wahrzunehmen ist zwar wichtig für eine Markenwahrnehmung grundsätzlich vielleicht, aber um den Kaufabschluss auch vielleicht irgendwann zu erzielen und das Unternehmen wirklich sympathisch zu finden, brauchst du ja auch mehr als nur eine Info quasi. Weil ich sehe zum Beispiel so viele schlechte Ads auch auf YouTube und sowas. So schlimm teilweise.
Ja.
Ja, aber Riesenthemenfeld. Wenn du magst, können wir da gerne nochmal auch persönlich länger drüber quatschen.
Ich habe viele Gedanken gerade.
Dann hau sie raus gerne.
Ja, genau.
Die würden wir sehr gerne hören.
Ich finde, man vergisst halt auch mal oft, man muss sich auch mal selbst in die Situation hineinversetzen, wenn man so eine Werbung ausgespielt bekommt. Ne? Wie du gerade sagtest, es schaut unansprechend aus und so. Man darf nicht vergessen, die Sachen, die wir nach draußen, ich sag mal, schießen, sind alles, es geht ja an Menschen. Und man muss sich auch mal selbst in die Situation hineinversetzen, warum sollte ich jetzt diese Ad überhaupt anklicken? Ne? Warum sollte ich mir das durchlesen? Schaut das ansprechend aus? Und vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, die werden nicht sofort in ein Geschäft rennen und sich das Produkt kaufen. Mhm. Dementsprechend braucht man auch dieses Grundrauschen. Das ist ja auch eine Art von Überzeugungskraft, die man auch benötigt wird. Wie kann man den Menschen an die Hand nehmen? Wie kann man das Produkt näher ranbringen? Was ist der Mehrwert für dich als Person? Vor allem auch für die Zukunft? Und was sind die Hintergründe? Ne? Also Thema Marken und das heißt ja auch, you buy the product, you buy into the brand. Und das ist halt wirklich so, dass der Mensch nicht nur das Produkt kauft, sondern auch die Marke dahinter und die Geschichte dahinter. Und deswegen ist das Thema Transparenz auch immer wichtiger heutzutage, weil die Personen hinterfragen ja auch, was ist die Marke, was tut die Marke, wo unterstützt sich die Marke. Und das sind ganz andere Zeiten als früher. Und deswegen musst du auch, wenn man so jetzt eine Paid-Kampagne aufsetzt, musst du wirklich alles hinterfragen. Ne? Also welche Wörter benutzt du, was könnte falsch verstanden werden vor allem, ne? Also da muss man auch Sachen vermeiden natürlich. Und benutzt du einen Störer, welchen Text, wo setzt du den Link und mit Emojis, ohne Emojis. Also all diese Kleinigkeiten sind alles wirklich diese Tests- und Lernsachen, um herauszufinden, was du dir überhaupt angeklickt hast, geschaut und wie kannst du vor allem den Menschen halt auch einfangen, aber halt auch auf Dauer an die Marke binden. Weil der nächste Schritt ist ja, was können wir tun, damit die Person das Produkt auch nachkauft oder sogar der Marke treu bleibt. Ne? Das sind alles so Techniken, die immer wichtiger werden.
Und du hast ja auch eben gesagt, du hast für Vichy gearbeitet, jetzt Lancôme auch. Und das sind ja auch Produkte, die ja teilweise eine Gesichtspflege beinhalten. Und das ist ja schon, sag ich mal, ein sensibles Thema auch für Menschen, die sich da auch gerne binden an etwas, ne, was da auch
das gut funktioniert auf der Haut quasi. Ne?
Ja, also du musst es ja schaffen, auch ein Vertrauen in das Produkt herzustellen. Und das geht jetzt nicht über One-Shots oder ach, dann mache ich mal einmal eine Paid-Media-Kampagne und gut ist. Also ich glaube schon, da ist sehr, sehr wichtig, diese langfristige und nachhaltige das Grundrauschen, wie du es eben so schön genannt hast, ja.
Ja, absolut.
Aber es ist ja auch, also es ist ja nicht nur da so, ne? Also es gibt viele Marken, die jetzt nicht klassische Love Brands sind. Ist ein Unterschied, ob jetzt zum Beispiel ich übertreibe jetzt mal, ne, ein Lifestyle-Produkt habe wie Red Bull oder ein cooles Auto oder geile Markenkleidung und sowas, ne? Das ist natürlich klar, die Leute finden das ad hoc cool, die würden dafür auch sehr gerne viel Geld ausgeben, weil es einfach so ein cooles Thema bei ihren Freunden und so ist, ne, gesellschaftlich. Aber bei den wirklichen Produkten, was du als selbstverständlich ansiehst, keine Ahnung, Strom, auch so Arzneiprodukte und keine Ahnung, es gibt tausend Sachen. Die haben es echt schwerer, finde ich, weil am Ende des Tages ist es kein 1:1 sexy Produkt zumindest. Du willst einfach, dass es funktioniert so. Und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass du trotzdem, wenn du diese Coolness, vor allem bei jüngeren Zielgruppen, aber auch bei mittleren, älteren, vermitteln willst, musst du halt da dich so verhalten, wie die Leute es auch konsumieren. Und bei Social Media konsumiert jemand etwas anders, wenn er oder sie auf TikTok ist, vom Style her, vom Inhalt her, oder Aufbereitung, als wenn jemand bei Instagram oder LinkedIn ist. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Gießkannenprinzip, egal ob organisch oder paid. Versucht mehr, auch an die da draußen, versucht mehr so zu agieren, wie die Leute konsumieren, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Weil die sind ja aus dem Grund auf dieser Plattform.
Total, absolut, sehe ich auch so. Ein Mehrwert schaffen, das ist es.
Stimmt. Du musst
einen Mehrwert schaffen, damit die Leute auf den Schluss bekommen, dran zu bleiben, sich anzuschauen, sich damit zu beschäftigen und an die Hand nehmen und einen Mehrwert schaffen. Gut. Ich habe noch einen anderen Gedanken, auch sehr spannend, Thema Influencer. Ihr merkt ja auch, oder was wir jetzt auch merken natürlich, ist, dass immer mehr Influencer auch ihre eigenen Marken aufbauen. Mhm. Sei es nicht nur als Werbung, sondern die teilen jetzt auch eigene Produkte, sei es Haferriegel zum Beispiel oder eigene Beauty-Produkte oder so. Und das ist natürlich auch eine sehr spannende Ära zu gucken, wie gehen die Influencer, die halt auch so einen großen Namen haben, damit um, sich auch auf Dauer nachhaltig aufzubauen als eigene Marke. Weil ich sage mal, jeder Mensch ist auch eine Marke, aber wie gehen die Influencer damit um? Weil auch sie jetzt zum Beispiel Fußballer, die wir früher, Michael Ballack zum Beispiel, den kannte jeder früher. Aber heute, also ich sag mal jetzt außerhalb, ich bin jetzt ein Fußballfan, aber heute höre ich und sehe ich gar nichts mehr von dem. Und da ist die Frage, wie kann man halt genau, wenn solche Menschen in so einem Rampenlicht stehen, wie können sie auf sich selbst nochmal die Marke noch stärker auf- und ausbauen, vor allem halt auch nachhaltig und für die Zukunft. Das finde ich total spannend.
Ja, absolut spannender Gedanke, jetzt wo du auch gerade Michael Ballack als Beispiel sagst. Ich glaube, der ist jetzt wahrscheinlich irgendwelchen Menschen, die sich intensiv mit Fußball auseinandersetzen, noch ein Begriff. Aber diejenigen, die damit nichts zu tun haben, dem sagt das vielleicht eher nichts. Und damals, als die Hochphase aber war, würde ich schon sagen, dass den jeder kannte. Ne? Also,
genau, eben.
Ja, aber das ist
sind die Influencern jetzt auch so.
Es
gibt viele Namen, die kennt man alle. Mhm. Aber deswegen, also ja, ich sehe da auch wieder sehr Potenzial in diesem Thema. Aber es ist sehr spannend zu gucken, so was ist in 10 Jahren. Ne? Und was kommt nach TikTok?
Ja, und ich finde, das Becken, sage ich mal, von Influencern ist jetzt immer größer auch geworden. Und gerade auch mit TikTok, wo es irgendwie scheint, als ob es viel einfacher ist, sich da eine Reichweite aufzubauen. Also es kommen immer mehr Influencer und Influencer dazu. Wie differenzieren die sich wirklich? Und wer bleibt davon wirklich nachhaltig bestehen? Also spannende, spannende Frage.
Und wer kann auch auf anderen Plattformen überzeugen?
Ja,
auch das. Also nicht jeder transferiert ja auch seinen Erfolg der Plattform auf andere Channels, ne? Aber auch andersrum, ne? Also viele, die auf Instagram erfolgreich waren, haben es auch nicht auf TikTok geschafft.
Ja, ja.
Also es geht sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, ne? Also wie viele sind da gescheitert dann, weil sie dachten, das kann man 1:1 übertragen? Nee, Pustekuchen. Ja. Aber wenn man jetzt so an die ganz großen Streamer auch denkt und so, wenn du erstmal so einen gewissen Status erreichst, dann schaffst du es ja auch meistens kanalübergreifend irgendwie relevant zu werden für so eine Altersgruppe oder so, ne? Ich sehe das wie ihr. Also es ist spannend zu sehen und vor allem auch, wer es wirklich über viele Jahre schafft. Also wenn ich jetzt so an Bibi's Beauty Palace oder sowas denke oder Julian Bam und sowas, das war ja so die, oder Simon Unge und so, das waren ja die Leute eher von Stunde 1 YouTube und sowas oder Stunde 2. Mhm. Und jetzt heutzutage haben die zwar immer noch eine Fanbase, aber die Jungen, die können mit denen auch meistens nichts mehr anfangen. So.
Wisst ihr, wer das richtig gut macht, meiner Meinung nach? Das ist Kai Pflaume. Also der hat ja schon ganz früh im TV-Business angefangen, war da selber mal Kandidat bei Herzblatt. Vielen von euch da draußen wird das wahrscheinlich nichts mehr sagen, aber ich glaube, das ist die Geburtsstunde von Dating-Shows. Und der hat das jetzt ganz schlau gemacht. Er ist in den sozialen Medien jetzt als Ehrenpflaume bekannt. Trifft sich dann da halt auch für seinen YouTube-Kanal mit großen Influencern, Streamern und so weiter, auch TikToker und besucht die dann da einen Tag lang und verknüpft so ein bisschen dann die alte Welt mit der neuen Welt und schlägt so Brücken. Also ich finde, das macht er schon sehr, sehr schlau.
Aber nicht nur das. Er macht das ja nicht nur, dass er die trifft, sondern ich finde auch, was ich bemerkenswert finde, ist, ob das jetzt fake ist oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht das Gefühl. Er adaptiert auch Styles und Sachen und versucht da zu lernen. Also keine Ahnung. Er macht zum Beispiel dann TikTok-Videos und versucht auch wirklich den Vibe der Plattform umzusetzen. So. Oder wenn er bei YouTube ist, versucht er so den YouTube-Jargon, aber auch den Style der Videos zu beherzigen. Und ich finde das, entweder hat er gute Beraterinnen oder er hat einfach Bock drauf. Und das finde ich auch bemerkenswert. Ehrenpflaume. Vielleicht kriegen wir, die Ehrenpflaume ja irgendwann in den Podcast.
Das wäre natürlich ultra cool.
Die Ehrenpflaume.
Oder in unseren Roundtable mal als Ehrengast.
Ja, das wäre eigentlich, das wäre echt als mein Gedanke. Ich schreibe es mir mal auf.
Okay. Ich glaube, den großen Social-Media-Part haben wir abgearbeitet. Haken dran. Vielleicht hast du ja nochmal einen coolen Sound, Karim. ich möchte aber gern mit euch nochmal über ein anderes Thema sprechen. Das hatten wir im Teaser auch schon angekündigt. Du und Karim, ihr seid beide vom PR-Report damals als 30 unter 30 Talent ausgezeichnet worden. Für die da draußen, die gerade zuhören, PR-Report ist ein ganz renommiertes Magazin in der Kommunikationsbranche. Und erstmal dazu nochmal Gratulation von mir. Ist ein paar Jahre schon jetzt her bei euch, aber finde ich trotzdem nochmal eine super Auszeichnung. Ich würde mit euch gerne nochmal ein bisschen über das Thema Nachwuchstalente in der Kommunikationsbranche sprechen. Was sind denn da eurer Meinung nach die wichtigsten drei Skills, die Nachwuchskräfte in der Kommunikation heutzutage mitbringen sollten? Jeanne, du zuerst.
Ich wollte gerade sagen, Karim, musst du anfangen?
Wenn du
Ladies first.
Ja, nein. Das war echt eine gute Frage. Ich habe mir darüber auch ein paar Gedanken gemacht. Und was mir so aufgefallen ist, in der heutigen Welt wird das Thema Soft Skills, also überhaupt Skills, wenn schon Soft Skills, immer wichtiger. Weil da draußen die Welt wird immer härter, muss ich sagen. Es wird immer brutaler manchmal. Und desto wichtiger ist es auch, dass wir als Generation anders ticken und da halt mehr Menschlichkeit auch reinbringen. Also für mich sind die drei Punkte Empathie bzw. Einfühlungsvermögen sehr wichtig, damit man sich auch in die Person gegenüber halt hineinversetzt, ne? Sei es die Art und Weise der Zusammenarbeit oder der Umgang überhaupt, ne? Dann an zweiter Stelle Offenheit. Offenheit, weil man sollte immer offen für Neues sein, offen für spontane Aktionen oder spontane Möglichkeiten, die man im Leben bekommt. Und an dritter Stelle Eigeninitiative. Weil Eigeninitiative ist für mich echt dieses Hands-on-Ding mit anzupacken, zu gucken, wo kann man sich selbst irgendwie neue Sachen beibringen, ausprobieren, testen. Sei es auch eine Konferenz mal alleine zu besuchen, ne? Also nicht so ein bisschen auf das Glück warten, sondern wirklich das Glück selbst anpacken und selbst auch was dafür tun. Das sind für mich so echt die drei wichtigsten Punkte, die ich jetzt so mitgeben würde.
Sehr, sehr cool. Ich muss sagen, den Punkt Eigeninitiative habe ich bei solchen Antworten bisher noch nicht gehört. Und das finde ich aber, genau wie du sagst, auch super wichtig, nicht so in die Lean-Back-Haltung zu gehen und zu gucken, ach, erst mal schauen, was mich hier so erwartet und wie ich mich dann einfügen kann, sondern wirklich auch selber anpacken und mutig voranschreiten. Also cooler Punkt. Ja. Karim, bei dir?
Ja, John hat das jetzt ja alles vorweggenommen quasi. Nein, aber das unterstreiche ich wirklich so. Was ich aber auch noch ganz wichtig finde, ist das Thema Veränderungsbereitschaft. Ich weiß gar nicht, ob man das als Skill titulieren möchte, aber heutzutage, wir wissen es selber, wie viel Change dazugehört. Und wenn du als, egal ob Kommunikatorin oder so, nicht bereit bist, dich zu verändern und dich auf die neuen Gegebenheiten, ob das jetzt Tools sind, Trends, Arbeitsbedingungen und so. Du musst dich darauf einstellen und am besten sogar mit Blick nach vorne auch voraussehen so ein bisschen, ein Gefühl dafür entwickeln, was ist jetzt eigentlich angesagt bei Social Media, was sind so ein Händchenbeweisen, wann sind TikTok und Twitch eigentlich im Kommen gewesen, wann musst du da präsent sein, privat vielleicht, aber auch als Unternehmen. Das sind alles Sachen, das sind Skills, ich finde, die kannst du ganz schwer so über Lehrbücher vermitteln. Also klar kannst du dir immer was aneignen und lesen und so, aber ich finde, du musst machen. Und vielleicht ist das auch eine Eigenschaft. Machen gehört auch zur Eigeninitiative, aber machen musst du, finde ich, heutzutage. Und unter machen schließe ich Nachwuchstalente, machen in Form von, am besten baust du dir selber eine Personal Brand auf, weil du als Vorbild vorangehst. Machen, du musst das ausprobieren.
Machen, du musst.
Das wäre jetzt Yoda. Also wirklich, das hört sich ganz einfach, aber wirklich machen und dann im Endeffekt auch keine Angst haben.
Vor allem das Thema Nachdenken. Genau. Wir denken teilweise viel zu viel nach. Was wäre, wenn, wie, aber. Ja, genau. Also ja, natürlich ist es gesund, auch darüber nachzudenken, was wäre, wenn. Aber dieses was wäre, wenn, damit legen wir uns teilweise, also klar, ich habe mich bis heute noch manchmal dabei, dass man sich selbst zu viele Steine im Weg legt. Mhm. Was wäre, wenn, wie und etc. etc. Und manchmal muss man sich da wirklich irgendwie an den Kopf packen und sagen, nee, probiere ich es doch einfach mal aus.
Weißt du, woran das liegt? Ich merke das in Teilen auch. Das liegt meistens an deiner Umgebung. Also auch, wie sind die Strukturen, die Menschen, die dich umgeben, wie ticken die eigentlich, was fordern die? Reden die eher von Soft Skills oder wollen die eigentlich eher so harte Sachen immer haben? So? Oder sind es Leute, die immer nur Zahlen wollen, aber gar nicht mehr drauf gucken, wenn es um Inhalte gehen soll, ob diese Kreation auch kanalgerecht ist? Also wisst ihr, es kommt immer darauf an, was für ein Druck durch die Menschen drumherum entsteht, und wir passen uns leider sehr stark an. Und ich finde auch, am Ende des Tages, wir drei auch hier, wir sind ja alle drei durch etwas bekannt geworden, groß geworden und auch stark geworden. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sollten immer daran, und auch ihr da draußen, immer daran denken, seid so wie ihr seid und intensiviert eure Stärken, anstatt eure Schwächen immer wieder vorheben zu lassen.
Zu verbessern.
Genau. Ne? Das ist wichtig.
Das war jetzt einfach ein Appell. Stärken.
Genau.
Richtig.
So. Ja. Ja. Nee, Stärken, also, was ich auch so wichtig finde, ist, was ich auch jetzt merke, ja klar, unser Name hat sich jetzt auch durch Social Media, also dank Social Media, wir haben uns einen Namen auch aufgebaut, aber ich finde, das Wichtige ist auch, wo ist deine Base? Also, dass du deinen eigenen Werten auch vor allem treu bleibst. Ne? Also, wofür stehst du? Was ist deine Meinung? Und ich finde auch diese Base, so, ich weiß auch, Steffi kenne ich von Tag 1 und ich weiß, Steffi, bei der kann ich immer eine Meinung anholen und die bleibt mir immer treu. Und das ist auch so ein Geben und Nehmen irgendwie. Und das ist diese Verbundenheit, einfach zu wissen, ne, diese Base einfach zu haben und dieses vertrauensvolle Verhältnis. Das ist ganz, ganz, ganz wertvoll, finde ich heutzutage.
Ein weiterer Skill, Loyalität.
Ja, genau. Und, und auch mal darüber nachzudenken, wenn ich Vertrauen haben möchte, geschenkt bekommen möchte, dann geht auch ruhig mal in Vorleistung und schenkt auch anderen Leuten mal das Vertrauen und positioniert euch da als loyaler Mensch. Also das hilft immer. Ich habe noch einen Skill, den ich auch noch ergänzen möchte, gerade an die jungen Zuhörenden da draußen, die vielleicht auch jetzt neu irgendwo einsteigen. Großes Asset, was ihr ja mitbringt, ist einen frischen Blick. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Skill, den ihr beibehalten solltet. Und lasst euch nicht entmutigen von Menschen in eurer Umgebung dann, die vielleicht schon sehr, sehr lange in diesem Beruf sind oder in der Abteilung oder in dem Team. Und die dann sagen, ach komm, das haben wir alle schon ausprobiert und das haben wir schon immer so gemacht und jetzt machen wir das weiter so. Da habt ihr die Hebel in der Hand, das umzugestalten, und vielleicht auch bringt ihr irgendwie den, wie gesagt, frischen Blick mit, den Zeitgeist, den ihr da mitbringt. Also seid da auch mutig.
Mutig,
das ist genau auch nochmal wichtig. Ja.
Ja.
Ach Leute, guck mal, wir könnten jetzt auch eigentlich so einen Panel-Talk führen zum Thema Skills of 2025 oder sowas.
Das ist echt so. Ach, ich bin schon auf der OMR eines Tages.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also, Spaß beiseite. Oder woanders, Republika vielleicht
auch.
Machen
wir den Talk auf der Republika, genau.
Sehr gut. Wie schaffen es denn Unternehmen heutzutage dann vielleicht auch Nachwuchskräfte zu akquirieren? Ich sage immer so Stichwort Talent Magnets und so. Ne? Wie schafft man das, dass man gerne für L'Oreal arbeiten möchte, statt für, ich weiß gar nicht, was ist denn die harte Konkurrenz?
Douglas.
Ja,
Nein, nicht Douglas, da gibt es noch andere Kaliber. Ja. Den arbeiten wir auch eng zusammen. Ja. Aber gute Frage, weil ich sage, das sind die Menschen. Weil ich sage auch, wenn du ein Unternehmen wechselst oder irgendwo anfängst, das Team oder die Führungskraft macht so viel aus. Im Endeffekt, wenn du ein tolles Team hast, dann spricht sich das ja auch im Freundeskreis rum, dass man weiß, okay, du bist da happy, du bist da zufrieden. Dementsprechend, das wichtigste Aushängeschild sind wirklich die eigenen Mitarbeiter. Und daher finde ich auch so wichtig, dass die Führungskräfte ihren Teams oder ihren Mitarbeitern erstmal Freiraum ermöglichen, also überhaupt diesen Gestaltungsfreiraum erhalten, aber halt auch Vertrauen, weil das ist für mich so das A und O, weil dadurch gibst du Menschen ja auch die Möglichkeit, sich zu entfalten, Sachen zu erkämpfen, auszuprobieren, und das trägt sich ja auch so weiter und auch nach außen vor allem. Und es heißt ja auch, wenn jemand das Unternehmen verlässt, dann ist es größtenteils auch wegen der Führungskraft, und das kann ich bestätigen, auch in der Bubble und Freundeskreis ist es halt wirklich oft so, dass das nur der allerwichtigste Faktor ist. Und natürlich kommen auch so andere Sachen drumherum hinzu, wie Gehalt oder Möglichkeit zu Work-Life-Perspektiven, Entwicklungsmöglichkeit, Work-Life-Balance. Das ist auch alles sehr wichtig, muss ich sagen, vor allem Homeoffice zu ermöglichen oder Work-Life-Balance, dass du Überstunden auch abfeiern kannst zum Beispiel. Das ist, finde ich, alles super gut, aber das Allerwichtigste echt ist die Mitarbeiter selbst und dann auch in die Mitarbeiter zu investieren. Ne?
Du hast ja auch gerade gesagt, wenn das Umfeld stimmt, dann erzählt man das gerne auch mal in seinem Freundeskreis und hinterlässt da dann auch einen positiven Blick auf das Unternehmen. Und das größer gedacht ist ja das Gleiche. Jetzt nochmal auf das Thema Markenbotschafter geschaut, wenn man dann über das Unternehmen auf, weiß ich nicht, zum Beispiel LinkedIn oder Social Media generell postet, ne, und das über eine kontinuierliche Zeit und externe Leute dann sehen so, hey, diese Person scheint ja echt einen geilen Job zu haben, für einen geilen Arbeitgeber zu arbeiten, und je mehr Mitarbeitende das dann tun, auch auf authentische Art und Weise natürlich, ne, also nicht gekünstelt irgendwo, desto mehr überträgt sich das ja. Und wenn ich mir jetzt persönlich vorstellen würde, ich hätte vor, die Telekom zu verlassen, was ich nicht vorhabe, aber ich würde mir einen neuen Arbeitgeber suchen wollen. Also ich würde so akribisch da wirklich schauen, wer von den Mitarbeitenden postet denn was und was für ein Vibe kommt da auf Social Media rüber. Und da würde ich schon für mich persönlich nach Clustern, könnte ich mir das vorstellen, mich da überhaupt irgendwie vorzustellen, oder sehe ich schon anhand der Social Media Präsenz, nee, das ist nicht mein Mindset.
Total. Ihr müsst mal überlegen, die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir momentan auf der Arbeit.
Genau.
Und das ist halt so wichtig, das ist ja mehr Lebenszeit in der Arbeit als privat, und deswegen ist es für mich so wichtig, dass man ein gesundes Umfeld hat und dort auch zufrieden ist und sich weiterentwickeln kann natürlich.
Da, jetzt habt ihr mich aber gecatcht mit dem Thema. Ich werde da jetzt noch nachbohren. Und zwar, ich unterstreiche das komplett, was ihr gesagt habt, ne? Und ich finde das auch immer sehr, sehr belebend auch für die Arbeitsatmosphäre. Und das ist ja auch im Endeffekt größer gedacht Unternehmenskultur, ne? Was für eine Kultur wird grundsätzlich auch gelebt. Was passiert denn, wenn die Führungskraft wechselt? Oder oder wenn das Team, keine Ahnung, sagen wir mal, du hast 10 bis 20 Leute da oder so, und jetzt sind über die letzten 2 Jahre 5 weg. So, und da kommen jetzt 5 Leute nach, die du nicht magst. Kann ja menschlich passieren. Oder die dich nicht mögen, was auch immer. Und auch der Chef oder die Chefin. So, kein gutes Verhältnis, was auch immer. Ist es jetzt der Grund, obwohl du deinen Arbeitgeber sehr liebst, sag ich mal, weil du das Unternehmen magst, Stabilität, weil das Unternehmen groß ist, Produktsparte, keine Ahnung, was auch immer, dass alles drumherum sonst passt, würdest du jetzt, wenn ich dich so frage, Jan, würdest du dann trotzdem den Arbeitgeber wechseln oder die Abteilung oder irgendwas deswegen?
Nee. Also erstmal würde ich dem Ganzen eine Chance geben. Und also man kann nicht direkt von einem Tag auf den anderen so eine Entscheidung treffen. Vor allem, du musst die Menschen erstmal näher kennenlernen. Also man möchte ja auch Leute, die dann von einem Tag frustriert sind, so, nee, man muss ein bisschen offener sein, vielleicht der Person auch entgegenkommen und gucken, dass man irgendwie so ein Zwischending findet, ne? Also das heißt ja nicht, dass man jetzt den nächsten Urlaub zusammen verbringen muss, sondern es geht ja darum, man hat ein gemeinsames Ziel, man sitzt gemeinsam in einem Boot und eigentlich will man ja, will das ganze Team das Gleiche, ne? Und dementsprechend hat man ja schon so ein gemeinsames Interesse, und dann muss man halt gucken, dass man da menschlich zusammenkommt, sich beschnuppert und irgendwie guckt, wie kann man halt seine eigenen Stärken stärken und vielleicht sogar die Stärken von anderen Personen auch irgendwie mitnutzen, weißt du, um halt noch gemeinsam noch Größeres zu schaffen. Und also ich würde nicht direkt das Ganze aufgeben, sondern eher gucken, dem Ganzen Zeit geben natürlich und aus allem für sich selbst zu gucken, wie kann ich für mich das Beste daraus aus allem machen und so Zwischenlösung zu finden, ein Zwischending.
Karim, du hast aber auch gerade gesagt, wenn du deinen Arbeitgeber liebst, würdest du dann, trotz dass das Team vielleicht nicht mehr so toll ist, wechseln. Und ich finde, das ist schon eine Prämisse, die man wahrscheinlich nicht immer ansetzen kann, weil ich glaube, viele Leute lieben den Arbeitgeber vielleicht nicht ganz so sehr. Also
stimmt.
Die stehen zwar hinter dem Arbeitgeber, aber irgendwo ist dann da auch Schluss ab einer gewissen Punkt. Und ich würde das so handhaben, wenn das Team sich stark verändert oder auch gar meine Führungskraft weg ist und da jemand anders kommt, mit dem ich überhaupt nicht warm werde, also dann würde ich schon noch gucken, liegt das jetzt an persönlichen Dingen oder weil man ja andere Meinungen hat, das würde ich auf jeden Fall aushalten, weil ich glaube, so diverse Ansichten helfen ja auch, besser zu werden. Aber wenn das, sag ich mal, in so eine toxische Richtung geht, wo, wie Jeanne auch schon gesagt hat, ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Arbeitskontext, dann würde ich schon eher gucken, kann ich denn innerhalb dieses Arbeitgebers, den ich ja vielleicht liebe oder sehr mag, das Team wechseln, in eine andere Abteilung gehen oder so. Also das würde ich schon mir ganz genau angucken.
Ja, spannend. Also spannend, weil ich glaube, so geht es vielen Leuten tatsächlich, dass die echt abwägen immer von verschiedenen Faktoren. Niemand hat die gleichen Voraussetzungen und gleichen Präferenzen, ne? Ist ja klar. Aber ja. Wie ihr schon sagt, die einen möchten einfach nur Mittel zum Zweck. Ich mache meine Schicht hier gefühlt von 8 Stunden und das war's dann. Und dann ist auch okay, wenn du diese Haltung hast, dann kannst du ja auch nicht ganz egal sein, aber du musst ja dann nicht viel mit den Leuten so abseits davon zu tun. Aber wenn du einen Spirit entwickeln willst und du an was glaubst, was eigentlich gar nicht dein eigenes Produkt ist als Mensch, ne? Also nicht dein eigenes Unternehmen ist, aber du da so viel Herzblut reinsteckst fürs Unternehmen und alles gibst und das quasi schon eine Mischung aus dir und dem Unternehmen ist. Das gibt's ja vor allem bei Leuten, die Creator sind, ne? Ich meine, so geht's uns in Teilen ja auch, kann man ja so sagen, so offen, weil wir da so viel Persönlichkeit auch reinstecken, mit Gesicht davor stehen. Dann musst du ganz klar überlegen, wenn du das so vermischst, dann ist es ja nicht nur ein Job, es ist mehr als ein Job. Ja. Und dann, sind natürlich klar die Rahmenbedingungen auch sehr wichtig und ganz ehrliche Meinung dazu. Und wenn die Führungskräfte, die ja dafür verantwortlich sind, also du hast ja immer jemanden, der über dir steht, die Top-Managerin oder was auch immer, wenn die das nicht erkennen, auch wenn man mit denen darüber spricht, dann dürfen sie sich halt am Ende des Tages auch nicht wundern, wenn sie nicht mehr der Talent-Magnet sind für diese Leute.
Ja. Total, absolut, kannst du bestätigen.
Es gibt da an der Stelle vielleicht einen Einwurf, es gibt von Simon Sinek ein ganz gutes Buch, das heißt Good Leaders Eat Last und das dreht sich genau darum, auch wie Führungskräfte dazu beitragen, ein gutes Team zusammenzustellen und der vertritt auch die These, dass ein gutes Team nur dann funktioniert, wenn so eine Vertrauensbasis untereinander geschaffen ist, auch wenn man oder gerade wenn man unterschiedliche Meinungen auch oder Mindset innerhalb des Teams hat, was gut ist, aber trotzdem dafür sorgt, dass jeder auch gehört wird und jeder keine Angst haben muss, überhaupt seine kontroverse Meinung dann da zu platzieren. Und wenn das die Führungskraft nicht schafft und du jeden Tag einen Kampf gegen Windmühlen führst, also das wäre jetzt, sage ich mal, ein Umfeld, wo ich mich dann auch umschauen würde.
Kenne deinen Wert, ja, am Ende des Tages auch. Aber wisst ihr, was gerade witzig ist? Jeder von uns kennt bestimmt, oder auch die, die gerade zuhören, kennt Situationen oder Menschen drumherum, wo du, oder auch Führungskräfte, wo man denkt, entweder hast du einen Vibe mit dieser Person oder den hast du den einfach gar nicht. Also es muss nicht nur die Führungskraft sein, auch die KollegInnen. Und man merkt das irgendwie so zwischenmenschlich, ne? Egal was man jetzt formal gut macht, man merkt einfach, haben wir eine gute Bindung zueinander oder haben wir eine gute Tonalität miteinander oder ist es einfach sehr steif und sehr, wie soll ich sagen, nur sachlich orientiert. Und ich glaube, in der heutigen Zeit brauchst du halt beides. Ja.
Total, absolut.
Das macht mir mit am meisten Spaß, wenn man da wirklich mal so ins Philosophieren kommt und Erfahrungen auch tauschen kann in so einem Podcast.
Absolut.
Da
hat man immer die Zeit. Thema Austausch. Aber genau deswegen ist ja auch unser Netzwerk so wertvoll, weil ich finde das so schön, dass man da auch Bereichsmarken, Städte, länderübergreifend teilweise austauschen kann. Und das ist für mich auch so super wichtig, dass man auch über seinen Arbeitskollegenkreis hinaus sich mit anderen Leuten austauscht. Weil dann kriegt man da nochmal so eine Art Spiegel vors Gesicht. Und wie ist es eigentlich bei anderen, ne? Also manchmal ist es so, dass auf der anderen Seite ist die Wiese ja auch nicht grüner. Und und manchmal betrachtet man Dinge, die woanders noch schlimmer oder doch vielleicht besser sind. Aber ich finde sowas immer sehr bereichernd, sich mit anderen Leuten darüber auszutauschen. Egal was, sei es Führung, sei es inhaltlich wie jetzt heute natürlich, ne? Das ist immer sehr bereichernd.
Kann ich nur unterstreichen, ja. Passend dazu vielleicht auch, wo wir gerade schon über Führungskräfte geredet haben, Talentmagnete und so weiter. Ich habe in der letzten Zeit vermehrt wahrgenommen, dass Unternehmen die Kommunikation auf den persönlichen Social-Media-Kanälen wünschenswert finden oder sogar in den Stellenausschreibungen als Anforderung reinschreiben. Wow. Also es geht so ein bisschen, der Wind dreht sich so ein bisschen. Wie stehst du dazu, Jeanne? Findest du das gut oder findest du das schon eher übergriffig?
Also ich habe zwei Perspektiven. Einerseits die Perspektive, ich weiß noch, aus meiner alten Rolle, als ich da auch als, ich sag mal, Coach agiert habe und versucht habe, Mitarbeiter dazu zu motivieren, was zu posten, Dinge zu teilen und so weiter, ist es halt schon echt arg schwer, ne? Weil du kannst Menschen einfach nicht zwingen. Deswegen, ich find's bin ein bisschen skeptisch, du kannst die Menschen nicht dazu zwingen, sondern du musst den Menschen ja auch schmackhaft machen und dann die Person an die Hand nehmen und dann auch, ich sag mal, Content bieten, ne? Also, dass man, wenn man, jetzt mal zurückgesagt, ein Unternehmen ermöglicht ein Frühstück für die Mitarbeiter, dann würde ich das auch so Instagrammable machen und so schön aufbereiten, dass die Personen Lust haben, darüber dazu nach draußen zu kommunizieren, Fotos zu machen und das uns zu teilen, ne? Dementsprechend muss man da die Leute auch an die Hand nehmen, die dazu motivieren und denen auch Dinge zeigen, weil sie LinkedIn und Xing weiß ich ganz genau, ich muss da alles erklären, wie markiert man jemanden, was passiert dann und wer sieht das dann und so weiter. Da muss man den Leuten halt die Angst auch ein bisschen abnehmen. Und deswegen, nein, man kann es keinem irgendwie aufzwingen und aufdrücken, sondern man muss die Person wirklich Vertrauen gewinnen, an die Hand nehmen. Und sobald diese Person auch Erfolge hat durch den ersten Post, glaub mir, dann werden die auch von alleine anfangen zu rennen und werden auch nicht aufhören und dann auch den Mehrwert erkannt haben und am Ball bleiben. Also das ist, da spielt wieder Vertrauen so eine Rolle. Aber ich kann, nee, Menschen kann man nicht dazu zwingen. Das ist, man muss sie dazu motivieren.
Ja, kann ich nachvollziehen, die Ansicht. Und ich glaube, das gilt auch für die meisten Mitarbeitenden, dass man das nicht vorschreiben kann, sondern echt profitiert, wenn sie es eben freiwillig machen. Ein bisschen genau. Sehe ich das noch anders, wenn es darum geht, so im Employer Branding zu arbeiten oder vielleicht ja. In der Kommunikation. Also das finde ich sind ja. So Stellen, wo ich finde, gehört das irgendwie schon mit dazu, weil da ist viel People-Business mit drin und und da zählt ja. Für mich das Kommunizieren über die eigenen Kanäle aber, auch mit dazu.
Aber ich meine, das ist auch ein Unterschied, ob ich jetzt quasi, weil es gibt auch Leute tatsächlich, ihr werdet lachen, aber es gibt Leute, die wirklich glauben, dass dein Kanal quasi, also der private Kanal von Jan oder Steffi oder Karim dann quasi mitgestaltet werden kann. Ich finde, das ist halt ein Unterschied. Also ich bin trotzdem eigener Chefredakteur und bestimme ja. Immer am Ende des Tages trotzdem, was ich auf meinem Profil, ja. Der privat ist oder welches privat ist, schreibe. Natürlich, wenn ich über Unternehmensthemen schreibe, weil ich davon überzeugt bin oder das irgendwie auch Commitment ist, weil ich den Job so angenommen habe, dann lass mich das aber in meinem Style machen. Also jetzt fangt ja. Aber nicht an zu sagen, bitte mach das jetzt mal in 1500 Zeichen mit drei Emojis nur und die Botschaft muss so sachlich wie in einer Medieninformation, Pressemitteilung geschrieben. Also nein, dann hört es auf, weil das ist jetzt ja kein Corporate-Kanal und ich bin auch nicht, es sei denn, ich werde eingekauft wie so ein, keine Ahnung, ein Influencer, der jetzt für eine Partnerschaft eingekauft wird. Es gibt ja auch Unternehmen, glaube ich, die Corporate-Influencern auch die dafür einstellen, dafür als Corporate-Influencer zu agieren. Das ist ja bei uns zum Beispiel gar nicht der Fall. Wir sind zwar Corporate-Influencer, so sagt man es zumindest, oder Corporate-Creator, aber wir sind ja nicht dafür primär eingestellt. Das ist ein Effekt, den Arbeitgeber bekommt durch uns zusätzlich. Da finde ich das halt dann so, also ja, ich mache es gerne intrinsisch, aber du kannst nicht sagen, das ist jetzt quasi ein Corporate-Kanal. Das geht nicht.
Ja, absolut. Und noch eine andere Sache, die auch spannend ist, Thema, ich würde es auch unterscheiden zwischen Mitarbeiter, dann Employer Branding, aber auch Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen, die auch Vorbilder sind, finde ich. Ne? Also was ihr mit Tim Höttges macht, ich finde das so gut, also da folge ich dem halt auch privat, weil ich finde, gerade die ganz oben, die machen das ja auch nochmal menschlicher. Ne? Und wenn du in einem Unternehmen nicht die Vorbilder hast, die den ersten Schritt nach vorne machen und zeigen, wie es läuft, dann wird auch keiner mitlaufen. Und deswegen sind auch vor allem die Geschäftsführer und die Leadership-Teams, finde ich, müssen da auch den ersten Schritt wagen und zeigen, wie es sein sollte. Nicht nur für ihre Teams, sondern auch für die externe Kommunikation in dem Falle, weil die ja auch sehr starke Botschaften nach außen kommunizieren können und als Vorbilder halt auch agieren.
Ja, wichtiger Punkt. Und ja, es war auch eine gute Ergänzung noch von dir, Karim. Natürlich, also da würde ich auch ein Veto einlegen, wenn mir jemand vorschreibt, du musst jetzt 4 Posts in der Woche auf deinem Kanal absetzen. Also das geht natürlich nicht, ne?
Es ist ja auch ehrlich, wir drei jetzt. Wir haben zwar, ich meine, Steffi, du hast auch eine Leading-Funktion, ich habe auch eine fachliche Leading-Funktion, aber wir sind keine Geschäftsführer, wir sind keine Bereichsleiter oder so oder Leiterinnen, ne? Und wir sind auch keine CEOs. Oder Vorstandsmitglieder, so. Das heißt, wir haben nicht diese geschäftsmäßige Vorbildsfunktion, wie ihr das beschrieben habt, aber ja. Es ist trotzdem ein Add-on. Wenn Leute aus der Fläche das schaffen, gehört zu kriegen und dass die Leute gerne zuhören und gerne dem folgen und gerne uns als Vorbilder sehen, dann sollte das Unternehmen, finde ich, immer sehen, das ist ein cooles Add-on, wie kann ich diese Leute befähigen? Und zum Beispiel bei Telekom ja. Wird das ja auch gemacht, Markenbotschafterprogramm und sowas, Telekom-Botschafter oder durch Führungskräfte natürlich, da kriegt man die Freiheiten, zum Beispiel Philipp Schindera, der uns dann auch Freiheiten einräumen würde, immer wieder. Aber das ist nicht überall so im Unternehmen. Und das, wenn man das möchte, dann bitte nicht halbe Sachen machen, sondern committet euch dann auch dazu.
Ich sehe schon, wir könnten da jetzt noch mal tiefer einsteigen, aber ihr habt vielleicht gerade den Bing gehört. Ich glaube, wir müssen langsam leider schon wieder zum Ende kommen. Was heißt schon wieder? Wir kratzen, glaube ich, jetzt wieder an der Stundenmarke hier. Da sieht man wieder, ich sage es oft, die Zeit vergeht wie im Flug. Und ich fand es ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit dir, Jeanne, und natürlich auch mit dir, Karim. Also da gab es ganz, ganz wertvolle Einblicke. Danke auch noch mal für deine Offenheit. Das fand ich sehr toll. Vernetzt euch unbedingt mit der Jeanne. Wir verlinken euch ihre Social-Media-Profile in den Shownotes. Und ja, danke.
Danke auch von mir auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht. Teilt diesen Podcast sehr gerne. Hinterlasst uns eine Rezension, eine Bewertung. Wir freuen uns immer wieder sehr darüber. Und folgt uns allen einfach auf Instagram und auf LinkedIn. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Jeanne. Vielen Dank, Steffi. Bis bald.
Danke euch.
Danke, tschüss.
Ciao.
Tschüss.